Ja, auch hallo von meiner Seite. Ich bringe ganz herzliche Grüße aus meiner Heimatgemeinde in Berlin, der Evangelischen Freikirche Leuchtturm, und von meinen Ältesten Theo und Matthias mit. Wir haben die Woche telefoniert, Andreas und ich darf heute euch, der Bibelgemeinde Stendal, am Wort dienen. Ich freue mich sehr, mit meiner Frau zusammen hier zu sein. Ja, kurz zu meiner Person. Wohne ich bald seit 4 Jahren in Berlin. Also ich bin auch kein gebürtiger Berliner. Man hört es auch an der Stimme ein wenig. Ich komme eigentlich aus Hessen und bin ja durch die Arbeit an der Bibelschule nach Berlin gezogen und darf dort seitdem auch in der Leuchtturmgemeinde dienen, in verschiedenen Diensten und ab und zu auch mit der Predigt. Ja, und so freue ich mich, dass wir jetzt hier zusammen, ich habe noch nie eine Gemeinde besucht, glaube ich, wo ich nachmittags war, aber ihr habt das gesagt, hier ist noch eine andere Gemeinde, ne, der das Haus gehört, und deswegen seid ihr nachmittags 15 Uhr. Und ich bin gewarnt, das ist eine Zeit, wo man sehr schnell einschlafen kann. Meine Aufgabe ist es, euch wach zu halten und die einschlafen, wieder aufzuwecken. Das werden wir hoffentlich hinbekommen mit Gottes Hilfe. Vor einigen Jahren habe ich im Internet nach dem teuersten Werkzeugkasten der Welt gesucht. Und der kostet 4.233 Euro. Der teuerste Werkzeugkasten der Welt. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, als ich die Predigt nochmal durchdacht habe, wieder gesucht und da war er nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob er ausverkauft ist, keine Ahnung. Aber warum kostet ein Werkzeugkasten so viel Geld? Ja, Männer, ihr wisst das. Der Volksmund sagt, Qualität hat seinen Preis. Und dieser Werkzeugkasten, der hat fantastische Qualität gehabt, bestes Werkzeug darin, und dann kostet sowas 4.200 Euro. Und eben nicht nur 250 Euro. Ich habe die Predigt heute überschrieben, das könnt ihr in eurem Blatt auch sehen, Gottes Werkzeugkasten. Das ist der Aufhänger, der sich heute durch die ganze Botschaft zieht. Wer ist Gottes Werkzeugkasten? Und mein Ziel ist es, dass ihr als Gemeinde Stendal, als Gottes Werkzeuge, nützlichere Werkzeuge für ihn werdet. Und wir haben heute nur 3 Verse, die wir behandeln, und die sind so reich an Inhalt und so wertvoll, und ich glaube, ihr werdet alle motiviert sein, dem Herrn noch nützlichere Werkzeuge zu sein. Das ist jedenfalls mein Ziel. Ja, wir können Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3 jetzt lesen. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, und ihr habt die Schlachter bei euch abgedruckt, nur dass ihr euch nicht wundert, wenn das ein oder andere Mal die Wortwahl ein bisschen anders ist. Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3. Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer: Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes dem Vierfürsten großgezogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Paulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da entließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. Der Text ist sehr leicht zusammenzufassen. Ja, wir haben im Grunde nur 2 Gaben, die uns präsentiert werden, Propheten und Lehrer. Dann haben wir 5 Namen, die uns der Text nennt. Dann haben wir einen Auftrag und eine Aussendung. Wir sind dankbar, dass Familie Jüngel heute hier ist. Erst kommt die Gemeindeaufnahme, dann jetzt die Aussendung nach diesem Text. Natürlich nicht. Hier wurden natürlich andere ausgesandt. Und warum wurden sie ausgesandt? Was war der Hintergrund? Das werden wir jetzt erfahren. Damit wir das gut verstehen, ist es sehr wertvoll, wenn wir uns die ganze Apostelgeschichte einmal im Überblick vergegenwärtigen. Ich denke, viele von euch kennen die Apostelgeschichte, haben sie gelesen. Ihr predigt zurzeit in der Gemeinde durch 1. Mose, durch Jakobus, aber nicht durch Apostelgeschichte. Das heißt, ich gebe euch mal einen ganz, ganz kurzen Abriss zur Apostelgeschichte. Das Buch hat 28 Kapitel und ich werde euch die Apostelgeschichte in 28 Worten zusammenfassen. Das lautet dann wie folgt: Gott gebrauchte seine Diener, um durch die wirksame Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium von Jerusalem bis ins Zentrum der damaligen Welt, und zwar nach Rom, zu tragen. Ich sage nochmal, ihr braucht nicht mitzählen, das sind 28 Wörter, ich habe das gezählt. Gott gebrauchte seine Diener, um durch die wirksame Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium von Jerusalem bis ins Zentrum der damaligen Welt, und zwar nach Rom zu tragen. Jesus hat die Apostelgeschichte aber auch auf seine Weise zusammengefasst und besser kann ich es auch nicht machen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist ein Schlüsselvers, wenn ihr die Apostelgeschichte lest. Apostelgeschichte 1, Vers 8, schlag mit mir auf. Da gebraucht Jesus 31 Worte und Lukas, der Schreiber, sagt uns, was er mit diesem ganzen Buch bezweckt, welches das Thema ist. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und die Apostelgeschichte ist die Erfüllung genau von diesem Satz. Die Jünger haben Kraft empfangen und konnten das Wort Gottes, das Evangelium weitertragen, über Judäa hinaus, Samaria, bis an das Ende der damaligen Welt. Paulus war am Ende der Apostelgeschichte, nämlich in Rom. Der Schreiber Lukas, der hat eine sehr eigenartige Erzählweise. Vielleicht ist euch das noch nie aufgefallen. Und zwar, Lukas hat die Angewohnheit, manches in der Apostelgeschichte so schnell zu sagen, dass er in einem Satz so viel Inhalt reinpackt, dass er da mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate beschreibt. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn ihr mal zu Kapitel 15 blättert und da zum letzten Vers. Kapitel 15, der letzte Vers, schreibt Lukas über den Dienst von Paulus und schreibt, er, so Paulus, durchzog aber Syrien und Zilizien und befestigte die Gemeinden. In einem Satz beschreibt er hier 400 Kilometer Fußweg von Paulus. In einem Satz, was er macht. Da, zack. Was hier in 5 Sekunden gesagt ist, das dauerte wahrscheinlich Wochen, vielleicht sogar Monate für Paulus. Also ihr merkt, der Lukas berichtet manchmal sehr, sehr gerafft. Manchmal macht Lukas genau das Gegenteil. Dann zoomt er in die Geschichte rein und wir sehen Details im Bibeltext, wo wir uns fragen, Lukas, warum interessiert uns das jetzt? Das ist viel zu detailliert beschrieben. Also warum beschreibst du uns das? Und unser Abschnitt heute, der ist genau so ein Zoom-Text. Uns werden 5 Namen genannt, mit denen keiner von uns was zu tun hatte. Also wir kennen sie nicht. Einige davon kennen wir sehr gut, andere davon kommen nie wieder vor. Und wir fragen uns, Lukas, warum erwähnst du diese Details hier an dieser Stelle? Ja, manchmal ganz groß zusammengefasst und manchmal geht er ganz detailliert ins Detail. Und wie ihr wisst, manchmal erwähnt uns Lukas sogar einzelne Predigten, die ganz genau gesprochen wurden, verkündigt wurden. Also ganz interessant, wie Lukas das macht. Unser Abschnitt hier in Apostelgeschichte 13 ist ein Wendepunkt in der ganzen Apostelgeschichte. Es ist sozusagen dieser Abschnitt die Tür, die jetzt sich öffnet, um einen ganz weiteren Aspekt von Lukas aufzuzeigen. Und zwar jetzt fokussiert sich Lukas ganz stark auf den Dienst des Apostels Paulus. Was hat er vorher berichtet? Ganz viel über den Apostel Petrus und seinen Dienst in den Kapitel 1 bis 12. Und ab Kapitel 13 bis zum Ende fokussiert er sich auf den Dienst von Paulus. In Schrittgeschwindigkeit runtergebremst, fahren wir also heute durch diesen Text und folgen Lukas in seinen Gedanken, warum er uns diesen Textabschnitt mitgibt. Was wir hier lesen in Apostelgeschichte 13 ist die erste Gemeinde, von der wir lesen, auf heidnischem Boden. Die erste Gemeinde auf heidnischem Boden. Das ist nämlich die Gemeinde in Antiochien. Und das ist ja ganz wichtig für die damaligen Christen gewesen, und für die Verheißung, die Jesus gesagt hatte, ihr werdet das Evangelium verkünden, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Welt. Die erste Gemeinde auf heidnischem Boden, von der uns berichtet wird. Und jetzt haben wir, so vorher in Kapitel 11, haben wir von der Gemeindegründung gelesen, wie das passiert ist. Und jetzt in Kapitel 13 bekommen wir einen Einblick in die Gemeinde, wie es innerhalb der Gemeinde aussah und was dort passiert ist. Ich lese uns nochmal Kapitel 13, Vers 1. Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer. Ja, das war die Gemeinde in Antiochien. Wie gesagt, die erste Gemeinde, von der uns jetzt berichtet wird, nach der Gemeinde in Jerusalem. Frage an euch, wie weit war Jerusalem und Antiochien, wie weit waren die auseinander? Wenn ihr mal in euer Kartenmaterial schaut am Ende der Bibel, könnt ihr vielleicht während ich rede mal nachschauen. Aber ich kann es euch auch vorher sagen, das waren 500 Kilometer. 500 Kilometer, die auseinander waren. Das ist von Stendal bis nach München. Das sind 500 Kilometer Luftlinie, habe ich extra nachgeschaut. Also Fußweg nach München. So weit waren die auseinander. Und diese Gemeinde in Antiochien, so schreibt uns Lukas, die hatte auch Werkzeuge. Die Gemeinde war nämlich, genauso wie die Bibelgemeinde Stendal, ein Werkzeugkasten Gottes. Und die Werkzeuge werden uns jetzt beschrieben. Und zwar heißt es, hier sind Propheten und Lehrer. Was sind Propheten und Lehrer? Wie können wir das beschreiben? Propheten und Lehrer haben das gleiche Ziel. Beide beschäftigen sich mit dem Wort Gottes, aber in etwas unterschiedlicher Weise. Ein Prophet in der damaligen Zeit war einer, der direkt von Gott Gottes Wort empfangen hat und es an die Menschen weitergegeben hat. Also eine direkte Offenbarung Gottes nennen wir das. Ein Lehrer ist jemand, der das bereits existierende Wort Gottes nimmt und verständlich erklären kann. Also ein Prophet empfängt direkt von Gott eine Offenbarung und kann es als Wort Gottes weitergeben. Und ein Lehrer nimmt das Wort, was schon da ist, und erklärt es verständlich seinen Zuhörern. Die Zusammenhänge der Schrift, das Alte Testament, Christus im Alten Testament, etwas, was gelehrt wurde und so weiter. Das ist also die Unterscheidung zwischen Propheten und Lehrer. Aber in ihrem Ziel sind die beiden sich eins. Und zwar, sie wollen, dass Gottes Wort unter die Gemeinde kommt, dass Gottes Willen erkannt wird und dass Gottes Auftrag umgesetzt wird. Das haben die gleich, die beiden. Die sind sich ganz eins in ihrem Ziel. Nachdem wir von diesen zwei Gaben gelesen haben, lernen wir jetzt von fünf Namen. Ich habe auch eben beim Begrüßen einige Namen von euch. Ich hoffe, ich kann sie mir bis zum nächsten Mal noch behalten. Ja. Namen, ein Name, der in der Bibel erwähnt wird, ist eigentlich eine sehr ehrenvolle Sache. Ja, dass der Herr oder Heilige durch den Heiligen Geist es für notwendig erachtet hat, Namen im Wort Gottes für alle Zeiten festzuhalten, ist wirklich was Besonderes. Lesen wir zunächst von dem ersten Namen, Barnabas. Also diese Namen, das waren nicht irgendwelche Namen, sondern die gehörten zu den Lehrern und zu den Propheten. Barnabas ist der erste davon. Und den kennen wir schon gut. Wenn wir durch die Apostelgeschichte lesen, Barnabas ist ein uns gut bekannter Mann. Der taucht schon das erste Mal in Apostelgeschichte 4 vor, weil er mit seinem Mammon, seinem Geld, gut umgegangen ist. Ja, guter Hinweis zur Schriftlesung eben. Der hat nämlich sein Feld verkauft, um es den Aposteln zu Füßen zu legen und war ein großes Vorbild für die Jünger. Das lesen wir in Apostelgeschichte 4. Barnabas ist eigentlich nur sein Spitzname gewesen. Das wissen bestimmt auch einige von euch. Wie war sein richtiger Name gewesen? Ich frage euch mal, damit ihr nicht einschlaft, wer weiß das? Der richtige Name von Barnabas? Josef. Er hieß auch Josef. Apostelgeschichte 4, Vers 36 nachzulesen. Ja. Und dieser Barnabas war sehr, sehr vom Herrn gebraucht. Er hat nicht die Gemeinde in Antiochien mitgegründet. Die Gründung lesen wir in Apostelgeschichte 11, ab Vers 19. Das waren andere. Wir wissen nicht, wer die genau gegründet hat. Aber als die Gemeinde dort am Entstehen war, da haben die Brüder in Jerusalem gehört, dass die Heiden das Evangelium angenommen haben. Ich lese mal Apostelgeschichte 11, ab Vers 22 vor. Die Kunde über sie kam zu den Ohren der Gemeinde, die in Jerusalem war. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Und als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Ja, wie kann man die Gnade Gottes sehen? Barnabas hat die Gnade Gottes gesehen. Wie? Im Leben der Menschen von Antiochien, die sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt haben. Er hat das veränderte Leben gesehen. Und dass sich wirklich, dass die Hand des Herrn hier gewirkt hat, da hat er daran die Gnade Gottes gesehen. Und er hat diese Menschen ermutigt und hat sie weitergebracht. Und das waren die Brüder in Jerusalem. Die haben den also 500 Kilometer nach Antiochien geschickt, dass er dort seinen Dienst tut. Und dann hat Barnabas sehr schnell gemerkt, boah, der Dienst ist groß, ich brauche noch Hilfe. Und hat sich dann Saulus, oder Paulus als Hilfe geholt. Das lesen wir in Vers 25 im gleichen Kapitel. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Also jetzt sind Paulus, der noch Saulus hieß, und Barnabas sind in der Gemeinde in Antiochien. Und es geschah ihnen aber, dass sie auch ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Antiochien ist die erste Gemeinde, wo man gesagt hat, das sind Christen. Weil die haben so viel von Christus gesprochen und waren ihm ähnlich, deswegen nennt man sie Christen. Es kann gut sein, dass das damals als Schimpfwort gebraucht wurde, das wissen wir nicht genau. Ja, aber da haben Paulus, der noch Saulus hieß, und Barnabas, die haben ein Jahr lang in dieser Gemeinde das Wort Gottes gelehrt, zu zweit. Dann haben sie gehört, dass in Jerusalem eine Hungersnot ausbrechen sollte und haben dann Paulus und Barnabas nach Jerusalem geschickt mit einem Sack voll Geld und gesagt, wir wollen den Brüdern in Jerusalem helfen. Dann ist noch eine Zwischengeschichte von Lukas. Der Dienst Petrus wird gefangen genommen von Herodes und entgeht knapp dem Tod. Herodes stirbt, der König. Und so ist die Gemeinde bewahrt geblieben. Der Herr hat seine Gemeinde weitergebaut. Und dann macht Lukas weiter und erzählt uns, wie es in dieser Gemeinde in Antiochien eben weitergeht. Das ist Barnabas, also ein Mann, der schon in Jerusalem gebraucht wurde und der dann durch nach Antiochien auch schon über ein Jahr war. Und wenn wir hier den Abschnitt haben, dann ist er noch mal eine längere Zeit dort gewesen. Also er ist nicht erst seit ein paar Wochen in der Gemeinde. Der gehört schon zum Inventar. Als nächstes lesen wir von dem Namen Simeon. Simeon ist eigentlich ein jüdischer Name. Er bedeutet Erhörung und er hat auch einen Spitznamen bekommen. Also scheinbar war das damals üblich. Ich komme aus einem Dorf in Hessen und da hat man auch manchen Dorfbewohnern Spitznamen gegeben. Die hat man nie mit ihrem normalen Namen angesprochen. Und als Kind, wenn ich als Kind den normalen Namen gehört habe, habe ich meinen Eltern gefragt, wer ist das denn? Dann haben die gesagt, ja, das ist doch der und der. Ach ja, ne? Man kennt den nur unter seinem Spitznamen. Vielleicht Stendal ist auch noch ein kleines Dorf, glaube ich, oder ja. Schon ein bisschen größer, aber das kennt ihr sicher auch, gut. Also es gab auf jeden Fall diesem Simeon auch Spitznamen. Die Jünger haben irgendwelche Kennzeichen in diesem Mann gesehen und gesagt, der Name müsste passen, so wie bei Barnabas. Josef und dann Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes. Der war ein Mann, der konnte mit Menschen so tröstend, so barmherzig, so ermutigend umgehen, dass sie dem den Namen Sohn des Trostes gegeben haben. Simeon hat den Namen Niger bekommen. Jetzt wissen wir nicht 100% genau, warum er den Namen bekommen hat, aber wenn wir die Übersetzung des Namens schauen, dann deutet es tatsächlich darauf hin, dass er ein dunkelhäutiger Mensch war. Ja, Niger bedeutet dunkle Hautfarbe oder schwarz. Es kann gut sein, dass sie deshalb sagen, Simeon, das ist dein Kennzeichen, so ja, sehen wir dich, so ist dein Aussehen und deswegen nennen wir dich so, mit einem Namen, der das klar macht. Der nächste Name ist Lucius von Kyrene. Der hat keinen Spitznamen, aber uns wird sein Herkunftsort berichtet. Kyrene. Kyrene lag damals im Norden von Afrika. Das bedeutet, auch dieser Lucius kann gut sein, dass er dunklere Hautfarbe hatte. Also dass er nicht europäisch oder so, sondern wirklich anders aussah als alle anderen. Und Kyrene, wir fragen uns, wie kommt er eigentlich nach Antiochien? Weil das war 1500 Kilometer weit von Antiochien weg. 1500 Kilometer, das ist von hier bis nach Barcelona ungefähr, bis nach Spanien. Was macht dieser Mann in Antiochien? Wir wissen es nicht, wie er da hinkommt. Aber wir sehen, wie Gott durch so viele unterschiedliche Menschen sein Reich baut. Auch an dem nächsten, Manaen. Ist sein Name. Und wir lesen nichts über seine Herkunft, auch nichts über seinen Spitznamen, aber über seine Biografie. Und seine Vergangenheit wird folgendermaßen beschrieben, der mit Herodes, dem Vierfürsten, großgezogen worden war. Hier ist die große Frage, was heißt, dass er großgezogen worden war mit Herodes? Wer Herodes der Vierfürst war, ist klar, das war der Mann, der Jesus verhörte, der Herodes war das. Das war aber nicht der Herodes, der hier ein Kapitel vorher stirbt. Das ist ein anderer Herodes. Das muss man mal ein bisschen unterscheiden. gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, aber wichtig ist, der Herodes, der Vierfürst, ist der, der zur Zeit der Evangelien lebte und der auch Jesus verhört hat. Und der ist dann irgendwann die Jahre danach, ist er auch gestorben und dann ist sein Sohn wieder König geworden. Herodes, der Vierfürst. Und Manahen ist mit ihm großgezogen worden. Heißt das, dass er mit ihm verwandt war? Vielleicht heißt es auch nur, dass er mit ihm befreundet war und sie die gleiche Erziehung genossen. Es hängt alles an dem Wort, wie man das Wort großgezogen versteht. Aber Fakt ist, dieser Mann hatte in sehr wohlhabenden Kreisen seine Erziehung genossen. Und zuletzt lesen wir so ganz nebenbei, als wäre es der unbedeutendste Mann hier, und Saulus, nichts weiter über ihn. Vielleicht haben liebe Geschwister, die hier mit Saulus zusammengedient haben, noch nicht geahnt, was dieser Mann noch im Reich Gottes tun sollte. Wird hier so nebenbei erwähnt. Aber den kennen wir natürlich auch schon. Saulus hatte sich vor einigen Jahren bekehrt. Ja, der Herr ist ihm erschienen auf dem Weg nach Damaskus. Das wird in Kapitel 9 beschrieben von der Apostelgeschichte. Und dann hat er eine Zeit in Arabien verbracht. Das lesen wir nicht in der Apostelgeschichte, sondern im Galaterbrief. Das heißt, er war erstmal woanders und hat dann Dienste getan in Jerusalem und auch in Antiochien, wie ich das eben vorgelesen habe. Also Saulus war auch schon der Gemeinde dort bekannt. Was lernen wir daraus, wenn hier so viele Namen stehen, die eigentlich nie wiederkommen? Lucius taucht nicht mehr auf, Manahen taucht nicht wieder auf, Simeon, genannt Niger, die tauchen alle nicht mehr auf. Was für eine zusammengewürfelte Menschengruppe beruft Gott in seine Gemeinde? Unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Dienste, Begabungen, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Erziehung. Also ist genau wie in der Bibelgemeinde in Stendal. Genau das Gleiche, auch zusammengewürfelt aus verschiedenen Richtungen. Die meisten von euch werden aus Stendal und Umgebung kommen. Wenn man bei uns in Berlin ist, dann merkt man, die kommen schon aus allen Richtungen wieder. Das ist nochmal was anderes. Aber so war es damals auch. Ja, und man konnte damals auch schon sehen, an den unterschiedlichen Hautfarben, die es wahrscheinlich da waren, dass wirklich im Plan Gottes Heiden errettet wurden. Das war Gottes Plan, schon immer gewesen. Durch das Evangelium wurden die Nationen erreicht. Und man konnte es schon an der Zusammensetzung dieser Gemeinde glasklar sehen. Ein sehr, sehr schönes Zeugnis über Gottes Werkzeugkasten, der ganz, ganz unterschiedlich war. Jetzt frage ich euch, was macht denn ein Werkzeug in Gottes Werkzeugkasten? Jetzt halte ich fest, halte dich an deinem Stuhl, an der Lehne fest, wenn ihr welche hättet. Vielleicht bleibt ihr Atem weg. Das ist was ganz Spektakuläres, was jetzt kommt. Nämlich im nächsten Satz steht es, während sie aber dem Herrn dienten. Ganz einfach, ein Werkzeug Gottes dient dem Herrn. Und du denkst jetzt, toll, ich habe mir wirklich was Spektakuläres jetzt gedacht. Ich habe schon die Luft angehalten, was jetzt kommt. Jetzt ist nur dem Herrn dienen. Aber was ich sage, ist unglaublich besonders. Hier steht nicht, sie dienen halt der Gemeinde in Antiochien. Sie dienen dem Herrn, steht hier. Sie dienen dem Herrn. Wenn du in der Gemeinde des Herrn dienst, dann dienst du gleichzeitig dem Herrn der Gemeinde. Ich glaube, viele Geschwister würden sagen, oh, wenn ich in der Gemeinde einen Dienst habe, na, nee, das mache ich nicht unbedingt. Aber wenn der Herr Jesus Christus selbst dir einen Auftrag gäbe, dir persönlich, würde sagen, würdest du den Dienst für mich übernehmen, ich als dein Herr und Heiland? Da würden viele sagen, natürlich, Herr, selbstverständlich. Aber wenn die Gemeinde kommt und erfordert, möchte ein Opfer von dir in einem Dienst, nee, nicht der Gemeinde. Ich denke, das ist der falsche Ansatz. Wenn wir den Herrn lieben, dann lieben wir auch seine Gemeinde. Wenn wir dem Herrn dienen, dann dienen wir seiner Gemeinde. Es ist spektakulär. Es ist was Besonderes, dem Herrn zu dienen. Und das haben sie gemacht. Die Werkzeuge Gottes dienen dem Herrn. Und da ist es egal, ob du Prophet bist, Lehrer, wie hier steht, oder ob du die Stühle stellst, dass die Geschwister Platz haben, oder an der Technik dienst, dass das Wort Gottes hörbar gemacht wird, wie Viktor, oder ob du begrüßt, oder ob du nachher für Stehkaffee irgendetwas vorbereitet hast, damit man noch Gemeinschaft unter dem Wort Gottes pflegen kann. Du dienst dem Herrn. Und das ist der größte Dienst, den wir hier in dieser Welt haben können. Ich würde lieber dem Herrn dienen als dem Friedrich Merz. Friedrich Merz ist nur ein kleiner Mann in diesem Land. Aber dem Herrn zu dienen, dem Herrn der Herrlichkeit, das ist was wirklich Spektakuläres. Geschwister, wir sind privilegiert, dem Herrn zu dienen. Ja, Vers 2 sagt, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten. Gehen wir kurz auf das Thema Fasten ein. Ich weiß nicht, wie ihr als Gemeinde das handhabt, aber es ist interessant, dass diese Geschwister dem Herrn dienten mit Fasten. Das kommt zweimal in diesem Abschnitt vor. Und Lukas betont da so ganz besonders, dass ja, das Fasten in dieser Gemeinde sehr wichtig war. Was ist denn überhaupt das Fasten? Na, erstmal sage ich dir, Fasten hat nichts damit zu tun, wenn du 3 Wochen eine Diät machst und mir dann zu mir kommst und sagst, ich habe 3 Wochen gefastet, ich habe 5 Kilo abgenommen. Ja, ich verstehe das, aber das ist nicht das Ziel vom Fasten, dass man abnimmt. Auch wenn das heute in der Welt so üblich genannt wird. Das Fasten, was in der Bibel ist, beschreibe ich dir so. Den Satz kannst du dir gut merken. Fasten ist, auf das Lebensnotwendige zu verzichten, um das Allernotwendigste zu tun. Fasten ist, auf das Lebensnotwendige zu verzichten, um das Allernotwendigste zu tun. Das Lebensnotwendige ist normalerweise Essen und Trinken, das brauchen wir täglich. Und diese Männer hier haben auf Essen, vielleicht auf Trinken verzichtet, weil sie gesagt haben, es gibt noch Wichtigeres, als jetzt zu essen. Wir müssen die Mahlzeiten ausfallen lassen, weil wir haben noch was Wichtigeres zu tun. Und was ist das, was man noch zu tun hat? Den Herrn zu suchen im Gebet. Das ist die Sache, warum man fastet. Weil man wirklich den Herrn zur Priorität machen möchte, eine Zeit lang. Und sogar das notwendige Essen eine Zeit lang zur Seite stellen möchte, um sich ganz auf den Herrn zu fokussieren. Das Lebensnotwendige zu verzichten, um das Allernotwendigste zu tun. Ihr wisst sicher, wir haben in der Bibel keine Aufforderung zu fasten. Ja, es gibt kein Gebot für uns als Gemeinde zu fasten, aber wir haben wertvolle Vorbilder, die das gemacht haben. Die Apostel selbst haben das in der Apostelgeschichte verschiedenartig getan, vor allem vor großen Entscheidungen. Jesus sagt uns, wie die Haltung beim Fasten sein soll in Matthäus 6. Dann sagt er uns etwas über den Zeitpunkt des Fastens in Matthäus 9. Also es gibt schon viele Lehren über das Fasten im Neuen Testament. Also es gibt kein Gebot, aber es ist ein Vorbild für uns, vor allem in Zeiten, wo wir wirklich mehr noch den Herrn brauchen, vielleicht mal aufs Essen zu verzichten, um dadurch den Herrn sein Angesicht zu suchen, im Gebet länger vor ihm zu treten. Das ist sicher nicht verkehrt, weil wir haben wirklich sehr gute Vorbilder in der Schrift und auch an dieser Stelle. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihr das als Gemeinde oder persönlich handhabt. Das kann man auf jeden Fall mit dem Dienst zusammentun. Es zeigt jedenfalls, dass die Geschwister hier ihren Dienst sehr, sehr ernst nahmen. Sie waren wirklich auf den Herrn ausgerichtet. Das zeigt das, dass sie währenddessen auch gefastet haben. Du sagst vielleicht, ja, ich diene auch der Gemeinde Gottes, wie diese Menschen, ja, die lehrten das Wort Gottes. Ich diene auch in der Gemeinde Gottes. Aber ich sage dir, das ist erst der Anfang, weil der Herr möchte auch dich noch weiter gebrauchen in seiner Gemeinde. Und nicht nur sagen, ja, ich diene jetzt der Gemeinde, mehr muss ich nicht machen, sondern der Herr möchte dich vielleicht sogar noch besser gebrauchen, dass du ein besseres Werkzeug in seiner Hand wirst. Lesen wir im nächsten Satz etwas Ungewöhnliches, nämlich, sie dienten und fasteten und da sprach der Heilige Geist. Das ist wirklich was Ungewöhnliches, dass der Heilige Geist hörbar spricht. Ich weiß, dass manche Ausleger hier es auch so verstehen, dass der Heilige Geist durch die Propheten spricht, die in der Gemeinde waren, ist auch möglich, spricht aber auch nichts dagegen zu sagen, es gab wirklich eine hörbare Stimme des Heiligen Geistes. Ist ähnlich zu sehen wie vielleicht bei Philippus in Kapitel 8, Vers 29. Der hat auch gesagt bekommen, oder steht in der Schrift, der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Also Philippus hatte auch ganz offensichtlich die hörbare Stimme des Heiligen Geistes gehört. Und die Gemeinde hier auch, und zwar alle zusammen. Der Heilige Geist hat in die Runde gesprochen. Und jeder konnte wissen, das ist jetzt der Heilige Geist. Jetzt ist natürlich für uns die Frage, ich glaube in Stendal, ich kann mir vorstellen, das ist noch nicht passiert hier, dass der Heilige Geist hörbar mit einer Stimme gesprochen hat. Ich habe es noch nicht erlebt. Und die Frage stellt sich für uns heute, ja, ist das denn überhaupt noch üblich? Macht der Herr das noch oder macht der Herr das nicht mehr? Und die Frage, die noch dahinter steht, ist, wie erkenne ich heute eigentlich den Willen Gottes? Ist das die hörbare Stimme des Heiligen Geistes, die euch allen sagt, die Familie wird heute aufgenommen in Gottesdienst. Ist das die hörbare Stimme des Heiligen Geistes, die sagt, jetzt ist Mission dran, schickt die Hälfte eurer Gemeinde in ein Missionsland? Ist das die Stimme des Heiligen Geistes, die es heute für uns übernimmt? Wie erfährt man Gottes Willen? Jetzt machen wir eine kleine Reise durch die Apostelgeschichte und ich werde euch ganz kurz sagen, wie Gott in der Apostelgeschichte seinen Willen den Menschen gezeigt hat, wie er das gemacht hat. Das war nämlich total unterschiedlich. Und ihr wisst sicher auch, ich sage es aber trotzdem nochmal, dass die Apostelgeschichte ein Buch ist, wo Lukas uns die Geschichte von Jerusalem bis nach Rom und des Evangeliums berichtet. Die Apostelgeschichte hat keine einzige Aufforderung an dich als Gemeinde heute. Sie ist ein Erzähltext der Bibel. Ja, sie berichtet etwas. Wenn wir wissen wollen, was wir als Gemeinde heute tun sollen, dann müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir aus der Apostelgeschichte, aus einzelnen Situationen, eine Regel machen, die überall gilt. Ich könnte ja mal eine Regel aus Apostelgeschichte 21 machen. Das würde mir gerade zugutekommen. Da ist nämlich Paulus in Troas. Und er zieht das Wort hinaus bis Mitternacht. Dann könnte ich heute ein bisschen länger sprechen. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Und dann, wisst ihr, kommt ein Zwischenfall. Und Paulus spricht so lange, bis die Sonne aufgeht. Also ich habe noch Zeit. Wir haben auch noch, die Bibel ist dick. Kein Problem. Also wenn ich aus dieser Begebenheit eine Regel machen würde, dann müssten die Gottesdienste länger dauern. Aber es ist, man muss wirklich sehr aufpassen. Und warum man aus diesem Reden des Heiligen Geistes, was hörbar war, keine allgemeingültige Regel ableiten sollte, das sieht man schon an der Apostelgeschichte selbst. Jetzt passt mal auf, ich lese euch das vor. Wer die Liste später haben will, kommt nochmal auf mich zu. Wie haben die Apostel den Willen Gottes in der Apostelgeschichte erfahren? Ich zähle es euch auf. Einmal kam es durch Los, 1 Vers 26. Dann kam es durch Umstände und Umsehen, wer geeignet ist, Kapitel 6, 1 bis 3. Dann kam es, weil man die Vorteile einer Entscheidung gesehen hat, 8 Vers 14, 11 Vers 22. Dann war es einmal ein Engel des Herrn, nämlich bei Philippus, 8 Vers 26. Bei Philippus war es auch der Heilige Geist, der gesprochen hat, Kapitel 8 Vers 29. Dann war es bei Petrus in einem Gesicht, Kapitel 9 Vers 10, dann in einer Mittagsvision, 10 Vers 12. Dann gab es einen gemeinsamen Beschluss der Jünger, 11 Vers 29. Dann haben sie den Willen Gottes durch Verfolgung erkannt, mussten sie weiterziehen, weil sie verfolgt wurden. In Apostelgeschichte 15 lesen wir dann, dass die Jünger sich alle zusammen getroffen haben, viel Wortwechsel entstanden war, die Bibel aus dem Alten Testament zu Rate gezogen haben, den Plan Gottes besprochen haben und dann eine Entscheidung getroffen haben. In Kapitel 16, Vers 3 sehen wir, dass Paulus eigenes Denken den Plan vorgegeben hat. Im gleichen Kapitel, Kapitel 16, Vers 6 bis 10, lesen wir, dass Hindernisse ausschlaggebend waren, um den Willen Gottes zu erkennen, verbunden mit einem Traum. In Kapitel 18, Vers 21 lesen wir vom Terminkalender des Paulus. Das schlagen wir mal auf, damit ihr wisst, was ich meine. Hat er schon einen Terminkalender? Ja, pass auf. Apostelgeschichte 18, Vers 21. Er war in Ephesus und die Brüder haben zu ihm gesagt, Paulus, du musst hier bleiben, wir brauchen dich. Und er hat gesagt, bei dieser Gelegenheit, nein, Brüder, das mache ich nicht. Warum? Sondern nahm Abschied von ihnen und sagte, ich muss durchaus das zukünftige Fest in Jerusalem halten. Ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. In seinem Terminkalender stand das zukünftige Fest in Jerusalem. Das war in seinem Terminkalender drin, sagt, da will ich hin. Der Terminkalender des Paulus. Dann trat einmal der Herr selbst zu Paulus, um ihm zu sagen, was er machen sollte. 18 Vers 9. Dann in 19 Vers 21 war es Planung. Und in Kapitel 20, Vers 3 waren es die Umstände von Paulus, die ihn dazu bewogen haben, oh, ich muss meine Reiseroute nochmal verändern. Das sind ganz viele unterschiedliche Arten, wie Gott seinen Willen hier in der Apostelgeschichte offenbart hat. Und wir können aus keinem eine Regel machen. Kann Gott, Frage an euch, kann Gott in dieser Weise heute reden, in jeder dieser Weisen, könnte er, selbstverständlich, er hat die Macht dazu, könnte er jederzeit tun. Was wir heute sagen können, was in der Apostelgeschichte noch nicht der Fall war, ist, dass die Apostel noch nicht das geschriebene Neue Testament, die Bibel hatten. Das kommt heute dazu. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Herr heute in erster Linie durch sein Wort die Bibel spricht. Wir haben alles in der Bibel da, was wir brauchen, um zu wissen, wie eine Gemeinde gebaut werden soll, wie gelehrt werden soll, wie wir aussenden sollen, wann wir Mission machen sollen, wie wir mit Geld umgehen sollen, ja, steht alles da. Wozu brauchen wir eine direkte Offenbarung von Propheten? Wozu brauchen wir ein Gesicht, einen Traum? Wozu benötigen wir das noch, wenn wir das geschriebene Wort Gottes haben? Nochmal, kann der Herr so wirken? Er könnte es. Tut er es in unserer Zeit, wenn wir alles vor uns haben? Eher nein. Jetzt ist unsere Frage, warum hat der Heilige Geist denn eigentlich Paulus und Barnabas, Saulus und Barnabas berufen? Der nächste Satz in unserem Abschnitt. Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Warum ausgerechnet die beiden? Er hätte auch Manahe nehmen können und Lucius. Warum ausgerechnet die beiden? Ich glaube, dass es an einem Punkt liegt, der sich im Leben von beiden schon gezeigt hat. Und das ist mit einem Wort umschrieben, Bewährung. Bewährung. Paulus, Saulus und Barnabas, die hatten sich schon in der Gemeinde bewährt. Die hatten schon, wie der Bruder eben gesagt hat, Treue im Kleinen bewiesen, sodass der Herr sie für größere Aufgaben gebrauchen konnte. Barnabas war schon ein treuer Diener in Jerusalem gewesen. Die Brüder konnten ihn schon nach Antiochien schicken. Die wussten, der macht das. Der konnte die Jünger ermutigen. Saulus hatte schon bewiesen, ein Jahr lang, dass er lernen konnte. Er war ausgebildet. Er hatte längere Zeit bei den Menschen verbracht. Und er hatte natürlich auch einen besonderen Auftrag von Gott bekommen. Also warum die beiden? Weil sie schon bewährt waren. Man konnte sie einsetzen, um den großen Auftrag Gottes weiterzubringen. Gott konnte sie einsetzen, diese Werkzeuge. Ich habe auch vor einigen Tagen ein neues Werkzeug geschenkt bekommen. Ich hatte Geburtstag vor einer Woche, ich habe auch Werkzeug geschenkt bekommen, hat mich gefreut. Und wir haben zu Hause haben wir so eine Vitrine, eine Glasvitrine mit LED-Lichtern, wo ich jedes Werkzeug, was ich bekomme, reinstelle. Und das Werkzeug wird angeleuchtet und wenn wir abends am Sofa sitzen, dann können wir die Werkzeuge betrachten. Weil dafür sind sie ja gedacht, dass sie bei uns in der Glasvitrine draußen drinnen stehen und angesehen werden. Natürlich nicht. Ein Werkzeug ist dafür da, dass es eingesetzt wird. Und je mehr Gebrauchsspuren an deinem Hammer zu Hause zu finden sind, desto besser. Je mehr an der Säge, desto besser. Sie sollen eingesetzt werden zu dem Zweck, zu dem sie berufen sind. Und so können Paulus und Barnabas und die anderen zu dem Zweck eingesetzt werden, zu dem sie berufen sind. Die Bibelgemeinde in Stendal ist keine Glasvitrine, wo Menschen ausgestellt werden können und beleuchtet werden von schönen Lichtern, sondern es ist ein Werkzeugkasten Gottes, wo Menschen immer nützlicher sein sollen für das Werk Gottes. Wenn du dich bewährst in kleinen Dingen, dann kann Gott dir größere Dinge anvertrauen. Ich hatte früher in der ersten Klasse, ich vermute mal hier, bei euch ist es genauso, in der ersten Klasse gab es ein Zeugnis in der Schule und das hat der Lehrer noch, hat immer so einen Aufsatz geschrieben. Ja, es gab keine Schulnoten, Mathematik und so, sondern der Lehrer hat geschrieben, der Markus ist ein sehr aufmerksamer Schüler und da hat er noch Defizite und da muss er noch lernen und da ist er unruhig auf seinem Stuhl, aber er ist in Sportunterricht gut, das stand alles in Textform da. Kennt ihr vielleicht auch von hier. Ja, das war jetzt nur aus dem Kopf raus, aber nicht wirklich so. Wisst ihr, welches Zeugnis der Barnabas ausgestellt bekommen hat, von Gott selbst, was in der Bibel steht? Schlag mal Apostelgeschichte 11, Vers 24 auf. Apostelgeschichte 11, Vers 24. Das ist kein Schulzeugnis, aber es ist ein Zeugnis. Da steht von ihm, denn er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Was für ein Zeugnis für den Mann Barnabas. Wenn das auch von dir genannt werden kann, dann kannst du ganz sicher vom Herrn für große Aufgaben eingesetzt werden. Wenn das auch über dich gesagt werden, du bist ein guter Mann oder eine gute Frau, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und das sieht man natürlich daran, wie du deinen Dienst tust. Wie machst du die Technik? Wie machst du den Hausmeisterdienst, den du vielleicht hast? Wie bereitest du dich oder das alles auf Stehkaffee vor? Wie treu machst du die Musik? Das sieht man. Das merken die Geschwister um dich herum. Das sehen die Geschwister, die eure Gemeinde leiten, ob du selbst in kleinen Dingen nachlässig bist und faul bist, warum sollte man dir größere Dinge anbefehlen? Bewährung ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ich sage es nur noch mal dazu, Bewährung ist keine Sache, dass du dir mehr auf den Schultern klopfen kannst, dass du einen Orden bekommst, ne, am Jackett und dann, ich bin bewährt, so eine Auszeichnung rumlaufen kannst. Das ist nicht der Grund der Bewährung. Bewährung, der Grund der Bewährung ist, dass du nützlicher in der Hand des Herrn für seine Gemeinde bist. Das ist Bewährung. Treue im Kleinen beweisen und dann im Größeren zur Verfügung zu stehen. Das ist das ganze Thema mit der Bewährung. Dann stellen wir uns die Frage, zu welchem Werk wurden sie denn ausgesendet? Hier steht, der Heilige Geist spricht zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das war bestimmt hat der Heilige Geist, während er das sagt, noch eine Schriftrolle vom Himmel fallen lassen, wo genau drauf stand, das werden die nächsten Monate sein. Paulus, das wirst du machen an diesem Tag, an diesem Tag, an diesem Tag. Und dann, ne, da hast du Freizeit und dann weiter, da, 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 da. Und einen ganzen Dienstplan für die nächsten Jahre aufgestellt. Das wäre interessant. Ne? Hat er es gemacht? Nein, das gab es nicht. Der Heilige Geist hat hier gesagt, ich will ihn berufen, aber wir lesen nichts davon, dass er genau gesagt hat, erst musst du in die Stadt, dann in die und da wirst du dann 5 Minuten Zeit haben, das Evangelium verkünden, da wirst du 3 Tage Zeit haben. Das gab es nicht. Es gab keinen Terminkalender, keine Schriftrolle, aber es gab eine Zielrichtung. Und die Zielrichtung ist klar, die lesen wir nicht in unserem Text, aber die lesen wir in der ganzen Apostelgeschichte. Und wenn wir weiterlesen würden, wissen wir, was Paulus macht. Paulus geht von Stadt zu Stadt und hat ein Ziel. Denen, die noch nicht glauben, das Evangelium zu verkünden, denen, die glauben, weiter in Jesus Christus reifen zu lassen. Das ist eigentlich ganz einfach. 2 Dinge. Menschen und Wort Gottes. Menschen und Wort Gottes. Und dann ist die Frage nur, ist der Mensch ungläubig? Dann nennen wir es Evangelisation. Ist der Mensch gläubig? Dann nennen wir es Jüngerschaft. Paulus hatte auf seinen Reisen immer mit diesen beiden Menschengruppen zu tun. Und so gründete er dann in den Städten Gemeinden. Es entstanden, Menschen wurden gläubig, Gemeinden entstanden. Und dann basierte das Gleiche. Das Wort Gottes wurde den Menschen gelehrt. Die Gemeinden wuchsen, Ungläubige kamen herzu und das ganze Prozedere ging von vorne los. Das war sein ganzer Dienst. Dieses Werk, zu dem er ausgesandt war, das dauerte nicht nur eine Bibelwoche, es war auch nicht eine Zeltevangelisation von 2 Wochen, das waren 3 bis 4 Jahre Missionsreisen. 3 bis 4 Jahre hat Paulus keinen einzigen der Geschwister aus Antiochien mehr gesehen, nicht einen. 3 bis 4 Jahre auf Missionsreise. Kein kleines Werk, oder? Zu dem Gott ihn da berufen hat. Dazu musste man wirklich bewährt sein. Schließlich lesen wir im letzten Vers, da entließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. Das hätte sich der Lukas auch sparen können, den Satz, oder? Ich meine, das ist doch ganz unerheblich. Es ist uns doch egal, wie die das jetzt gemacht haben. Mit der Aussendung ist doch wichtig, Paulus geht jetzt und diesen Vers, den brauchen wir doch gar nicht. Doch, den brauchen wir auch. Davon können wir auch was lernen. Erstens sehen wir, dass die ganze Gemeinde gehorsam war und dem Drängen des Heiligen Geistes hier nachgegeben hat. Sie waren einig in der Entscheidung, haben gemerkt, ja, Paulus und Barnabas, das konnte jeder in der Gemeinde sagen, das stimmt, die Männer sind bewährt und wenn wir Leute losschicken, dann können die das. Die können mit dem Wort Gottes umgehen und die können wir aussenden. Die werden das gut machen. Das wusste die ganze Gemeinde. Dann sehen wir die Haltung dieser Menschen. Die Haltung dieser Menschen, die zeigt sich in den beiden Worten wieder, nachdem sie gefastet und gebetet hatten. Sie haben nicht einfach gesagt, gut, jetzt geht, von heute auf morgen, tschüss, sondern sie sagten, liebe Brüder, ihr braucht die Hilfe Gottes und wir auch als Gemeinde, weil wir verlieren 2 begabte Lehrer. Wir brauchen Hilfe vom Herrn. Deswegen trieb es sie ins Gebet. Ich bin mir sicher, das war nicht nur 5 Minuten Gebetsgemeinschaft, sondern das hat sich auch über eine Zeit lang hingezogen, dass sie wirklich gebetet haben. Wie komme ich darauf? Naja, weil sie auch gefastet haben. Von Fasten kann man nicht sprechen, wenn man vom Mittagessen bis zum Abendessen nichts gegessen hat. Das ist keine Fastenzeit. Fasten ist wirklich das bewusste Verzichten auf Dinge. Das heißt, sie haben sich ein bisschen Zeit gelassen, bis sie die Brüder wirklich ausgesandt haben. Nicht, weil sie gezweifelt haben, sondern weil sie ganz sicher noch besprochen haben, okay, wie geht der Dienst hier weiter, wie wird der Dienst bei euch weitergehen und den Herrn in all diesen Dingen um seine Gnade zu bitten, dass er eingreift. Weil sie wissen, wenn der Herr euch nicht hilft, dann kann es auch kein gesegnetes Werk sein. Und zuletzt haben sie ihnen noch die Hände aufgelegt. Ja, Handauflegung, weiß ich auch nicht, wie das in eurer Gemeinde gehandhabt wird. Ist auch, müssen das jetzt sehr lang und breit thematisieren, aber weil es hier genannt wird. Handauflegung finden wir öfters in der Apostelgeschichte, besonders wenn die Leiter Menschen zu einem besonderen Dienst berufen haben. Ja, zu einem besonderen Werk, wie hier oder auch in Apostelgeschichte 6 finden wir das, bei der Einsetzung der Diener und auch noch an anderer Stelle. Handauflegung bedeutet eins, diejenigen, die die Hände auflegen, bestätigen, dass sie voll und ganz ihre Zustimmung geben zu der Sache, wozu die ausgesandt werden. Händeauflegung bedeutet vollständige, ich benutze mal den Fachbegriff, Identifikation. Ich sage auch das deutsche Wort dafür, völlige Einsmachung. Es ist wirklich so, dass man sagt, das ist wirklich unsere volle Zustimmung. Man legt niemandem die Hände auf und man sagt, oh, ich bin mir nicht sicher. Handauflegung von den Leitern der Gemeinde, von der Autorität bedeutet, wir stehen voll dahinter. Dann legt man die Hände auf. Und deswegen gibt es diesen Satz in der Bibel an Timotheus, die Hände legen niemandem zu schnell auf. Ja, das ist im Kontext von Ältestenschaft, Ältesteneinsetzung. Und er sagt, ja, Timotheus, du musst wirklich sicher sein. Das ist keine Sache, die man so beiläufig macht. Jeder Abschnitt der Bibel, wo es um Handauflegung geht, da wissen wir, das ist zu einer besonderen Sache. Ja, nicht zu einer gewöhnlichen Sache. So viel zum Handauflegen. Könnt ihr noch mehr drüber nachdenken, studieren. Ihr habt auch begabte Lehrer in der Gemeinde, das weiß ich, die euch auch da helfen können. Und was wir daraus lernen ist, Paulus stellte sich auch unter die Gemeinde von Antiochien. Tatsächlich. Paulus hatte tatsächlich eine Gemeinde, die hinter ihm stand während seiner Missionsreise. Er ist nicht ohne Gemeinde ausgegangen. Manche Geschwister denken, dass Paulus über den Gemeinden stand und sozusagen keine eigene Heimatgemeinde hatte. Das ist aber nicht wahr. Die Gemeinde in Antiochien, das war die Heimatgemeinde von Paulus. Nach 4 Jahren kommt er wieder dahin zurück und ist wieder in dieser Gemeinde. Und auf der nächsten Missionsreise wieder in Antiochien. Also das ist seine Heimatgemeinde. Und er beugt sich unter den Entschluss der Geschwister in Antiochien. Er zieht nicht auf eigene Faust los, mir ganz egal, was alle anderen sagen, sondern sagt, ja, ich bin ein Teil der Gemeinde. Und nur wenn die Gemeinde auch sich einig ist, dann werde ich auch diesen Weg und diesen Dienst tun. Ja, stelle dich auch unter die Gemeinde und die Entscheidung der Gemeinde. Das Ergebnis dieses Werkes lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 15, Vers 27 bis 28. Apostelgeschichte 14, Vers 27 bis 28. Das ist 14. Nach 3 Jahren, als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Das ist doch ein herrliches Ergebnis. Das wollen wir doch gerne immer hören von jedem Dienst und von jedem Werk. Dass Menschen berichtet, was Gott unter ihnen getan hat. Das ist so herrlich. Also dieses wunderbare Ergebnis, das wünschen wir uns auch. Und das ist schlussendlich auch darum, worum es geht. Was hat Gott eigentlich getan? Und damit auch die Frage einhergehend, wie hat Gott das Werk denn getan in diesen 3 Jahren? Wir haben das nicht in unserem Abschnitt, da steht es nicht, aber ihr könnt gerne mal, lest nachher, wenn ihr nach Hause geht, die erste Missionsreise von Paulus durch. Wie hat Gott gehandelt? Und es war immer gleich. Durch den Dienst des Wortes Gottes hat er das getan. Das Wort Gottes und die Verkündigung und die Erklärung des Wortes Gottes, die kann nicht hoch genug betont werden. Weder in Berlin noch in Stendal. Die Verkündigung kann nicht hoch genug betont werden. Lieber Bruder, liebe Schwester, in egal welchem Dienst du bist oder du zukünftig sein wirst, ich sage nicht, dass jeder hinter der Kanzel stehen muss, ich sage nicht, dass jeder ein Lehrer oder Prediger sein muss, aber ich sage, wenn es irgendetwas in deinem Dienst gibt, dann überlege, wie du immer den Dienst am Wort unterstützen kannst. Mindestens durch deine Gebete, weiterhin durch deine Ermutigung derer, die lehren, durch deine Hilfestellung, dass sie noch besser lernen können, dass sie so lernen, dass sie nicht einschlafen um 15 Uhr. Das kann man auch lernen. Macht, was immer möglich ist, damit der Dienst des Wortes Gottes wirklich hochgeachtet wird. Auch wenn du in der Technik bist, wie Viktor, Er sorgt dafür, dass der Prediger hörbar wird, dass das Wort Gottes ausgehen wird. Wenn ich kein Mikrofon hätte, dann hätte ich jetzt schon keine Stimme mehr, weil ich schreien müsste. Das ist ein Dienst, der indirekt dem Dienst am Wort hilft. Ja, und so kannst du jeden Dienst in der Gemeinde sehen, dass er wirklich indirekt dem großen Dienst des Wortes Gottes dient. Musik, gesungenes Wort Gottes, das ist mit ein Dienst am Wort. Ja. Dass ihr es hier hell habt und ich den Bibeltext lesen kann, weil Licht da ist, das ist ein Dienst, der gut ist, damit das Wort Gottes verkündigt wird. Ohne Wort Gottes gibt es kein Werk des Herrn, gibt es kein Wachstum. Und das möchte ich euch mit drei Säulenversen aus der Apostelgeschichte ganz kurz noch beweisen. Drei Säulenverse, die ragen aus der Apostelgeschichte raus und die kann man kaum überlesen, weil sie so zentral an drei Stellen der Apostelgeschichte stehen. Und das ist wirklich wichtig. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Das Wort Gottes wuchs. Kapitel 12 als nächstes, Apostelgeschichte 12, der nächste Vers, 12, Vers 24. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Wie wunderbar. Das Wort Gottes wuchs und mehrte sich. Und der letzte Vers in Apostelgeschichte 19 ist nach einem Abschnitt, wo Lukas berichtet, was das Wort Gottes mit den Menschen gemacht hat in den Versen davor. Und sein Fazit ist, Kapitel 19, Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich als kräftig. Das Mittel, was Gott benutzt, um seine Gemeinde zu bauen, ist das Wort Gottes. Deswegen halte das Wort Gottes so hoch, wie es nur geht, in jedem Dienst, den ihr tut. Wir hatten neulich ein Kinderdiensttreffen und jemand hat uns auch daran erinnert und hat genau diesen Vers, Apostelgeschichte 19, Vers 20, vorgelesen, hat gesagt, ihr Lieben, egal was wir mit den Kindern machen, aber wir dürfen das nicht vergessen. Bringen wir die Kinder zum Wort Gottes. Das ist wirklich das, was rettende Kraft hat und was ihnen hilft, einen großen Gott jetzt schon in ihrem Herzen zu haben und sie hoffentlich errettet werden und dann auch nützliche Diener in seiner Gemeinde werden. Ohne das Wort Gottes geht das nicht. Ja, ich komme zum Schluss. Ich möchte, dass du, lieber Bruder, liebe Schwester, die hohe Berufung der Gemeinde in Stendal siehst, als Werkzeugkasten Gottes. Ihr seid ein Werkzeugkasten Gottes in Stendal. Sieh die Gemeinde als Ausgangsbasis. Die Gemeinde ist der Ort, wo man sich bewähren kann und wo alle irgendwann sagen können, ja, das stimmt, der Bruder ist treu in dem und dem Dienst, den können wir größere Dinge anvertrauen. Das wird etwas sein, was viele sehen werden. Und wenn es keiner sieht, dann musst du dich noch weiter bewähren, noch weiter nützlich sein für den Herrn. Die Gemeinde ist dein Dienstort, für den Herrn zu dienen. Hier dienst du deinem Herrn in seiner Gemeinde. Wir sollten nicht sagen, ach, ich habe nur eine Aufgabe in der Gemeinde. Nein, das ist eine Aufgabe für den Herrn. Das ist so wunderbar und so motivierend für den Dienst. Dann möchte ich euch bitten, werde immer nützlicher und mach andere nützlicher für den Herrn. Ja, werde selbst immer nützlicher. Überlege, wie kann ich für den Herrn noch brauchbarer werden? Und wie kann ich dem anderen Bruder auch helfen, noch brauchbarer zu werden? Wir brauchen keine Kritisierer in der Gemeinde, das ist keine Geistesgabe, aber wir brauchen Menschen, die andere ermutigen können, noch brauchbarer zu werden, noch nützlicher im Werk des Herrn. Das ist so kostbar. Und nehmt vor allem eure Lehrer und Prediger mit ins Gebet, eure Ältesten, ja, dass sie wirklich das Wort Gottes verständlich an euch weitergeben können. Daran hängt alles. Daran hängt wirklich alles. Wenn das nicht passiert, dann kann auch die Gemeinde nicht wachsen. Das Wort Gottes ist das Mittel zum Wachstum. Macht alles, was ihr tun könnt in diese Richtung. Betet, ermutigt, gebt euer Geld, verschafft ihnen Zeit. Und wenn ihr einen anderen Bruder seht, der auch die Begabung der Lehre hat, nehmt ihn, fördert ihn, schickt ihn auf eine Bibelschule, was auch immer nötig ist, damit er das Wort Gottes an euch verständlich weitergeben kann. Daran hängt wirklich alles. Das sehen wir wirklich in der Apostelgeschichte. Daran hängt alles. Und an die jungen Leute unter uns, jungen Männer vor allem, liebe Männer, verbringt nicht Zeit mit Computerspielen oder im Fitnessstudio, sondern mit dem Wort Gottes. Nehmt das, was wirklich Ewigkeitswert hat und investiert euch darin. Ja, junge Frauen, wenn ihr noch nicht verheiratet seid, sucht euch junge Männer, die die Priorität des Wortes Gottes haben. Ich sage nicht, dass du unbedingt einen Prediger heiraten müsstest, aber heirate jemanden, der weiß, dass das Wort Gottes Priorität hat. Und selbst wenn er nachher ein Hausmeister ist in der Gemeinde, er kann der beste Hausmeister sein, weil er weiß, das Wort Gottes hat Priorität. Er versucht mit seinen Händen zu unterstützen, dass das Wort Gottes besser ausgeht. Das ist ein guter Hausmeister. Und dass die Gemeinde Gemeinschaft haben kann, ja, und alles für diesen Weg zu tun. Ich schließe mit einem Vers aus 2. Thessalonicher 3. Dieses Gebet sollte immer gesprochen werden. 2. Thessalonicher 3. Ich habe, glaube ich, gerade Timotheus gesagt. 2. Thessalonicher 3. Da steht genau das, was wir die ganze Apostelgeschichte hinsehen. Kapitel 3, 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Was möchte Paulus? Im Übrigen, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Und da betet er noch weiter. Aber das ist sein erstes Anliegen, dass das Wort des Herrn laufe, sich ausbreitet und verherrlicht werde. Betet das mit in Stendal. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass auch ihr in Stendal immer weiter wächst. Ich habe gehört vom Gemeindewachstum, Andreas hat es erwähnt, schon dreifach. Wunderbar. Weiter so im Dienst des Herrn, mit dem Wort des Herrn, dann wird es auch einen Segen für jeden Einzelnen von euch geben, dem Herrn anbefohlen. Lasst mich noch mit uns beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir auch aus diesen kurzen Versen in der Apostelgeschichte so viel lernen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns nützliche Werkzeuge vorgestellt hast. Herr, wir wünschen uns von Herzen auch selbst nützliche Werkzeuge zu sein, egal ob in Stendal oder in Berlin. Bitte lass hier die Geschwister immer brauchbarer für dich sein. Schenke allen, ob Männern oder Frauen oder Kindern, im Herzen schon den Wunsch, ich möchte für den Herrn brauchbar sein. Bitte gib Gnade, dass die Botschaften, die ausgehen in den Bibelstunden, in den Gottesdiensten, dass sie gehört werden, dass sie verstanden werden und dass man so sehen kann, dein Wort hat Kraft, Frucht zu bringen. Herr, wirke du es hier, dass dein Wort läuft und verherrlicht werde. Segne du, Herr, alles, was hier getan wird und segne die Geschwister in all ihren Bemühungen in deinem Reich. Amen.